Hallo, herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ja, heute will ich mal ein bisschen anknüpfen an eine Sache, die ich schon vor ein paar Folgen mal angesprochen hatte. Und zwar habe ich damals so frei behauptet, Autisten, die emulieren im Prinzip eigentlich nur die soziale Interaktion. Also, die können das nicht intuitiv, wie man vielleicht so sagen würde, mit anderen zu interagieren, sondern die müssen das über die Kognition quasi steuern und über die Kognition wirklich bewusst die ganze Zeit handhaben. Das sind so Sachen wie Blickkontakt, wann fällt man dem anderen vielleicht ins Wort oder wann bringt man sich im Gespräch ein an der Stelle? Und wie geht man mit Körpermimik um? Insgesamt, wie verhält man sich im sozialen Kontakt mit anderen? Das ist ja ein Thema. Also wenn man Autist ist und eine Diagnose haben will, dann muss es in irgendeiner Form Probleme in der sozialen Interaktion geben. Das ist eines der wichtigen Symptome, die da in den Kriterien stehen. Tut man sich damit allen Sachen leicht, dann wird einem oft in Abrede gestellt, dass man irgendwie autistische Veranlagungen haben könnte. Ist das jetzt wirklich richtig oder ist es wirklich vollständig? Es bringt ja schnell so die Interpretation, dass man sagt, Autisten, die machen alles komplett kognitiv. Also die können das gar nicht so auf einer Gefühlsebene oder auf einer intuitiven Ebene irgendwie handhaben alles. Ja, die sind vielleicht ein bisschen so wie Mr. Spock oder ein Data oder sowas. Wenn ihr Star Trek-Fans seid, wisst ihr, wovon ich rede. Also die stark kognitiv diese ganzen Sachen halt so erforschen und im Prinzip sich über die Kognition dann eigentlich dem annähern, was andere intuitiv aus sich selber heraus irgendwie wahrnehmen können. Das könnte man daraus jetzt mutmaßen. Das ist allerdings eine Sache, der ich heute mal ganz bewusst entgegentreten will. Und ich will aber auch erklären, wie das Ganze zusammenpasst. Und ich will vor allem noch einen Schritt weiter gehen und ich will verdeutlichen, wieso es vielleicht genau andersrum ist und Menschen im Autismus-Spektrum oder vielleicht auch genereller im Neurodivergenzbereich sehr viel besser mit ihren ganzen Intuitionen und Eindrücken und so weiter in Kontakt stehen können. Das aber trotzdem nicht bedeutet, dass sie sich deswegen in der ganzen Interaktion leicht tun. Man muss dazu sagen, ich pauschalisiere hier mal wieder. Ja, man darf pauschalisieren oder auch generalisieren, um gewisse Dinge zu erklären. Es geht hier nur um statistische Tendenzen, sage ich jetzt mal. Wir machen Schubkästen auf, sind uns aber dessen bewusst, dass es Schubkästen sind und dass das einzelne Individuum, der einzelne Mensch, du da draußen, sich nicht zwingend exakt genau in dem einen oder anderen Schubkasten befinden muss und genauso gilt es für jeden anderen. Trotzdem ist es ein bisschen einfacher, aus dieser Perspektive heraus eine Gegenüberstellung zu machen und etwas zu verdeutlichen, was halt auf der einen Seite etwas stärker und auf der anderen Seite etwas weniger stark veranlagt ist oder veranlagt sein könnte. Das Ganze, die ganzen Schubkästen an sich sind natürlich dann wieder in sich differenzierbar und so weiter. Ich mache ja gerne diese Schubkästen auf, dass ich sage, es gibt so das, was man landläufig neurotypisch nennt. Ich nenne es dann gerne Neurix-M, also die breite Masse, die Mehrheit, den Median, also deswegen das M. Und auf der anderen Seite so diese Neurix-A-Bereiche, wo ich eben halt Autismus-Spektrum, ADHS, aber auch sowas wie Hochsensibilität, hochempathisch, vielleicht auch Hochbegabung und einiges mehr darunter subsumieren würde, also das, was man so als neurodivergent bezeichnet. Wobei, kleine Randbemerkung, ich auch darauf hinweisen würde, dass nicht zwingend jede Art von Neurodivergenz, also von Abweichung von diesem Neurix-M-Bereich, zwingend sich in den Neurix-A-Bereich wiederfinden muss. Und da kann es durchaus noch andere geben, die wir halt noch nicht genügend betrachtet haben. Aber wenn man sich jetzt mal diese zwei Schubkästen so anguckt, dann unterstellt man gerne den Neurodivergenten, den Neurix-A-Menschen, dass sie einfach kein so ein genaues Gespür haben zu der jeweiligen sozialen Situation. Sie nicht so intuitiv sich darin bewegen können, ihnen der intuitive Zugang fehlen würde. Und ich widerspreche dem. Ich würde sogar sagen, möglicherweise ist dort sogar ein höherer Zugang da. Vielleicht ist sogar die Wahrnehmung wesentlich stärker und wesentlich intensiver. Also vielleicht ist man wirklich im Neurix-A-Bereich sehr viel mehr mit den ganzen sensorischen Eindrücken verbunden, hängt da sehr viel stärker dran, wird von denen auch stärker beeinflusst, ist mit denen einfach viel, viel besser im Kontakt. So, wie passt das jetzt aber irgendwie zusammen? Also einerseits sage ich irgendwie, ja, gerade Menschen im Autismus-Spektrum, die müssen halt viel über die Kognition machen. Kognition ist was, wenn man sich so ein Schichtmodell vom Mensch irgendwie so anschaut, da gibt's ja verschiedene Herangehensweisen, wie man das tun kann, dann wäre das auf einer relativ hohen Ebene. Ich habe ja gerne so diesen Vergleich gemacht einer großen Firma und auch das könnte ich vielleicht nochmal als Modell gesondert ein bisschen vertiefen und verstärken, aber wo man wirklich sagt, naja, es gibt so den Unterbau, die Kellergeschosse und so weiter, da passieren sehr viel automatische Dinge, da sind sehr viele Sachen an Grundstrukturen in uns eigentlich vorhanden. Und die Chefetage ist dann eher so das Kognitive, die strategischen Planungen und so weiter. Die machen aber im Endeffekt eigentlich nur einen Teil von dem aus oder sogar den kleineren Teil von dem, wie Menschen halt so typischerweise funktionieren. Also das Alltägliche, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Dinge handhaben und so weiter, das wird nur zum kleineren Teil über so strategische Aspekte gesteuert. Sehr viel passiert in diesen ganzen vielen Etagen darunter und ganz unten ist halt wirklich so diese emotionale Wahrnehmung bis hinein dann wirklich in tiefgehend körperliche Wahrnehmungen, auch Sinneseindrücke und dergleichen. Oben drüber sitzt dann wiederum die Gesellschaft, die gewisse Sachen von einem verlangt. Da nimmt man wahr, dass vielleicht die Kollegen in der Arbeit, die Nachbarn, die anderen Mitglieder im Verein und so weiter, die Bekannten und Familienangehörigen oder dergleichen halt irgendwelche Anforderungen an einen haben, wie man zu funktionieren hat, welche Gepflogenheiten man irgendwie man nachgehen muss, dass man fleißig ist, ordentlich ist, früh aufsteht und so weiter. Das ist dann so der Überbau, das wären insofern in diesem Firmenmodell, wären das dann eher so die Gesellschafter. Insofern, das passt schön, das ist halt die Gesellschaft von oben. Vielleicht auch Glaubenssätze, die im Prinzip halt einem dadurch beigebracht worden sind. Und ja, wenn man davon ausgeht, irgendwie Autismus-Spektrum muss sich sehr viel immer in dieser Chefstrategie-Etage bewegen, um halt genau zu steuern, wie welche Sachen funktionieren. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand. Das ist sehr teuer. Also Kognition ist tatsächlich eine der Ressourcen, die beim Menschen ja mit so das kostspieligste überhaupt irgendwie sind, also energietechnisch, Verarbeitungskapazität und dergleichen. Das, was also im Unterbau passiert, ist wirklich so die breite, große, sind die breiten, großen, leistungsfähigen Bereiche eigentlich. Das heißt, wir entscheiden normalerweise nicht, ob wir irgendwie einatmen, ausatmen. Wir entscheiden auch nicht irgendwie, ob wir jetzt links rum, rechts rum gehen, wie wir welchen Handgriff machen und dergleichen, sondern da läuft sehr viel automatisch gesteuert ab. Und das ist auch sehr wichtig, dass das so ist. Wir können da im Einzelnen bewusst eingreifen. Wir können aber nicht ständig überall eingreifen. Das geht nicht. Autisten sind jetzt aber, ja, da greife ich ein bisschen vorweg, die sind jetzt gezwungen, sehr viel über die Kognition zu machen und da sehr viel einzugreifen, was extrem hoher Energieaufwand ist. Und im Endeffekt man oft Menschen hat, die extrem leistungsfähig eigentlich sind in diesem kognitiven Bereich, aber einen Großteil ihrer kognitiven Kapazitäten halt darauf verwenden müssen, halt in diesen sozialen Aspekten funktionieren zu können, dass quasi dieser ganze Unterbau dann auch durch ständige Eingriffe und so weiter das tut, was dann wiederum oben von den Gesellschaftern halt verlangt wird, von der Gesellschaft verlangt wird, von dem sozialen Miteinander. Und das nehmen viele eben halt als diese sehr, sehr hohe Anforderung sozialer Interaktion war. Also die ist sehr anstrengend. Ja klar, weil die Kognition läuft da auf Hochtouren, die ist ein Großteil damit beschäftigt. Es werden auch viele Ressourcen einfach dadurch blockiert und benutzt. Es wird viel Energie verbraucht, dadurch, dass man ständig diese Anpassung machen muss, diese Moderation und Abstimmung quasi zwischen dem, was von oben kommt aus der Gesellschaft und dem, ja, wie unten im Prinzip die Systeme eigentlich intuitiv funktionieren wollen. Da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. die Systeme unten funktionieren vielleicht eigentlich extrem gut. Die nehmen sehr viele Eindrücke wahr. Das haben wir auch in einem Bereich, wo man sagt irgendwie, ja, die sensorischen Filter sind nicht ausreichend, so sagt man das immer. Eine Reizfilterstörung wird es dann genannt, wo man sagt, naja, man nimmt einfach sehr viele Reizeindrücke ständig wahr. Es ist entsprechend halt aufwendig, die kognitiv dann wiederum mit dem zu vereinheitlichen, was man von oben aus der Gesellschaft halt als Anforderung bekommt. Ich habe auch den Bereich Kontextsensitivität. Also da muss ich dazu sagen, ich habe auch Anfragen dazu gekriegt, mehrere, wo dieser Begriff herkommt. Das ist ein Begriff, den nach allem, was ich weiß, quasi ich mehr oder weniger selber geprägt habe. Es gibt entsprechende Eindrücke, also dass eben halt sehr viel Kontext wahrgenommen wird, dass wir Schwierigkeiten haben, auch von einem Kontext in den anderen Kontext überzugehen, wenn wir uns im Neurex-A-Bereich bewegen, dass wir da sehr stark mit verhaftet sind. Und das hängt damit zusammen eben, dass wir halt sehr viele von diesen sensorischen Eindrücken die ganze Zeit eigentlich wahrnehmen. Also, die Reizfilterstörung, andersrum gesagt, ist halt eine Reizwahrnehmungsfähigkeit. Also Lichtreize, Hören, verschiedene Gespräche, verschiedene Sachen. Da wird wenig vorgefiltert, da wird wenig ausgeblendet an der Stelle. Da kommt sehr, sehr viel Information die ganze Zeit an und durch, kann auch verarbeitet werden, muss aber vielleicht auch verarbeitet werden, was halt sehr aufwendig ist. Gleichzeitig ist da eine starke Verbindung quasi zu diesem ganzen äußeren oder auch inneren Prozessen, alles, was bei uns so da ist, vorhanden. Und das führt auch dazu, dass wir halt in einem Kontext auch sehr stark verhaftet sind. Also der Kontext hat einen großen Einfluss. Man hat einen großen Bezug dazu, wo man sich gerade befindet, in welcher Situation man ist, was man gerade versucht zu tun und dergleichen. Und auf der anderen Seite, ja, muss man das Ganze halt dann aber irgendwie in irgendwas Generelles, Abstraktes halt übersetzen, was die Gesellschaft von einem will. Und das ist genau das Problem, dass die Gesellschaft oft halt nicht so sehr Rücksicht darauf nimmt, wie halt die einzelne Situation ist. Also ich habe es beschrieben an verschiedenen Stellen, auch bei dem ganzen Zeitthema, dass man sagt, es wird keine Rücksicht drauf genommen, ob im Winter irgendwie es halt noch dunkel ist, irgendwie, wenn man dann das Haus verlässt irgendwie. Also gelten die gleichen Zeiten, zu denen man irgendwie zur Arbeit oder zur Schule oder dergleichen muss, wie im Sommer, wo es schon längst hell ist. Obwohl es natürlich einen massiven Unterschied irgendwie in den ganzen Sinneseindrücken darstellt. Und diese Sinneseindrücke, die nimmt jetzt jemand im Neurex-A-Bereich halt stärker wahr. Und entsprechend schwieriger ist es dann aber halt, da diese Übersetzung zu schaffen, die halt kognitiv geleistet werden muss. Man muss da ständig gegen die Intuition vorgehen. Bedeutet, Neurex-A-Menschen sind, das ist meine Schlussfolgerung daraus, wahrscheinlich deutlich besser angebunden an den ganzen sensorischen Input, sind damit viel stärker im Moment, spüren sich selber auch viel stärker in ihren Bedürfnissen, in ihren Problemen, in ihren körperlichen Situationen an dergleichen, sind viel stärker verhaftet mit der Umwelt, ihrer Umgebung oder ja auch der Natur, also da, wo es früher herkommt. Man kann ja diese ganze evolutionäre Schiene auch aufmachen, kann sagen, wo kommen wir da ursprünglich her, wo haben wir uns da bewegt. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn man sich auf der einen Seite da sehr viel besser selber spürt und auch alles andere drumherum deutlich besser spürt und damit eigentlich sehr verbunden ist, sich gerne danach richten will, sich gerne da drin bewegen will in dem Kontext, gerne auf den Kontext reagieren will, also was ist aktuell meine Hier- und Jetzt-Situation? Was sind hier die Anforderungen an mich? Was verlangt quasi die Situation von mir, dass ich tue? Dann merkt man einen umso größeren Konflikt mit irgendwelchen abstrakten Regeln, die aus der Gesellschaft kommen und die darauf keine Rücksicht nehmen. Das heißt, diese Anpassungslücke, die man da quasi überbrücken muss, ist viel größer. Also je stärker ich eigentlich mit diesen ganzen sensorischen Reizen von außen, aber auch von innen, in mir und so weiter in Kontakt bin, je mehr ich mich damit verbunden fühle, umso größer kann diese Diskrepanz werden zu dem, was eine Gesellschaft abstrakt von mir verlangt. Und da sind wir bei diesem ganzen Homofunktionales-Bereich, also dem Leitmotto dieser ganzen Staffel, dass wir oft einem System ausgesetzt sind, was sehr stoisch und sehr, ja, überhaupt nicht irritiert, sondern halt einfach sehr unbeeindruckt einen mit starren Regeln konfrontiert, die einzuhalten sind. Bekomme, was da wolle. Die Situation ist gerade eine völlig andere. Keine Ahnung, du bist gestresst oder du bist übermüdet oder es passieren lauter Dinge irgendwie in deinem Umfeld gerade, irgendwie die deine Aufmerksamkeit verlangen. Das Wetter ist nicht so toll. Das Essen, was du irgendwie hattest, ist irgendwie nicht so toll. Trotzdem sollst du funktionieren. Also du sollst entsprechend dieser abstrakten Anforderung aus der Gesellschaft sollst du funktionieren. Immer stoisch gleich, so wie ein Uhrwerk. Und das ist natürlich eine Diskrepanz. Also das ist für jeden eine Diskrepanz. Aber diese Diskrepanz wird umso deutlicher und größer und auch massiver, auch in der ganzen Wahrnehmung oder auch im Gefühl, je stärker du eben halt mit diesem ganzen sensorischen Input von außen, von dir, mit dem Bezug zur jeweiligen Situation verhaftet bist und verbunden bist. Und jemand im Neuro-XM-Bereich, und das ist jetzt eben so meine These dabei, ist einfach sehr stark entkoppelt von diesen ganzen Informationen. Das heißt, da passiert nicht so viel an der Wahrnehmung. Da wird schon sehr viel vorgefiltert. Da werden nur sehr selektiv Dinge irgendwie wahrgenommen. Und da gibt es vielleicht halt eben auch diese stärkere Steuerung von oben aus der Chefetage, die den unteren Etagen sagt, passt mal auf, ich will von einem Großteil der Sachen überhaupt gar nichts wissen. Es interessiert mich nicht. Der müsste irgendwie klarkommen oder das blockt er aus oder das ignoriert er bitte alles. Könnte man auch damit einhergehen, dass irgendwie ein großer Konzern halt eben aus Effizienzgründen halt sagt, die Kundenwünsche im Einzelnen, die interessieren uns gar nicht, die biegen wir so ab, wir haben da so ein paar pauschale Formeln und so weiter, aber ansonsten sind wir für unsere Kunden nicht erreichbar. Wir nehmen da auch nicht so Rücksicht auf individuelle Befinden, wir machen da keine Individualberatung, wir machen das alles nach Schema F und so weiter und behelligt uns nicht damit quasi bei unseren strategischen Entscheidungen. Ja, es gibt aber auch vielleicht noch den Tante-Emma-Laden. Vielleicht gibt's ihn noch irgendwo. Der sehr stark quasi auf die Kundenwünsche, auf die jeweilige Situation quasi, auf das die Umgebung oder sowas halt eingegangen ist. Der sehr stark von verschiedenen Aspekten da irgendwie geprägt war. Der vielleicht auch mal an dem Tag gar nicht aufgemacht hat, weil alle Beteiligten vielleicht krank waren oder dergleichen. Ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Ich lasse es gleich mit der Analogie, glaube ich. Aber vielleicht versteht er so ungefähr, auf was ich hinaus will. Man kann damit unterschiedlich umgehen. Und ich glaube, der Vorteil von neurotypischen, von NeuroXM-Menschen ist, dass sie die Fähigkeit haben, sich viel stärker von ihren ganzen Sinneseindrücken, von der Umgebung, von dem Kontext zu entkoppeln, sich zu lösen, das gar nicht so stark wahrzunehmen, nicht so wichtig zu nehmen. Das ist einfach ein Stück weit egal. Und sie hängen viel stärker an dem, was so an abstrakten Forderungen aus der Gesellschaft kommt. Ignorieren quasi ihr eigenes Befinden. Und es gibt eine schöne Gegenüberstellung davon. Ich weiß nicht, ob ihr möglicherweise schon drauf gestoßen seid. Professor Sohl heißt der irgendwie, der macht einiges im Social-Media-Bereich. Da gibt's auch Bücher von ihm dazu, er hat selber ADHS, aber vor allem spricht er aus diesem Autismusbereich heraus und hat da einige Erklärmodelle dazu. Und er sagt jetzt, naja, neurotypische, also NeuroXM-Menschen, das sind stark Top-Down-Denker. Das heißt, die gehen eben halt von der Kognition oben aus und sagen, naja, was ist so das strategische Gesamtbild, um was geht's quasi? Und das wird dann auf die unteren Etagen einfach zwangsläufig übertragen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber die NeuroXA-Menschen, die Neurodivergenten, gerade Autismusbereich wahrscheinlich nochmal verstärkt. Aber wie gesagt, ich trenne das auch gar nicht so scharf zu ADHS ab. Das ist für mich alles ein großes Gesamtspektrum, wenn man es vom Unterbau betrachtet. Und diese Neurox A-Menschen, die Neurodivergenten, das sind jetzt vielleicht eher Bottom-up-Denker, Fühler. Die nehmen sehr viele Details wahr aus diesem ganzen Unterbau und fangen an, aus diesen vielen Details heraus Dinge dann aufzubauen, zu konstruieren, zu mutmaßen, zu Schlussfolgern, zu analysieren, zu handeln. Er hat das nicht so sehr in dem Bereich wirklich des Fühlens und so weiter beschrieben und auch nicht so sehr von der sozialen Interaktion oder nur so am Rande, sondern wirklich auch, was so Problemlösen und dergleichen angeht. Das heißt, seine Beschreibung ist, ein Mensch im Autismus-Spektrum, der braucht erstmal sämtliche Fakten und Details und so weiter von irgendeinem Thema, von irgendeinem Problem. Der will alle Aspekte davon erstmal komplett verstehen. Das heißt, da gibt es einen klaren Analyseteil vor oder Datensammlungsteil, dann gibt es einen klaren Analyseteil und dann wird eine Schlussfolgerung daraus gezogen. Das sind aber getrennte Phasen eigentlich. Die können zwar ineinander greifen, aber die erfolgen nacheinander wirklich in der Reihenfolge. Daten sammeln, Daten erheben, recherchieren, Daten analysieren, also Muster, Strukturen und so weiter da drin erkennen. Etwas, was durchaus durch Pattern Seeking immer beschrieben wird und durchaus eine große Überlappung mit dem Autismusbereich hat. Ja, und in diesen Mustern und Sachen, die dann erkannt werden, da werden dann gewisse Schlussfolgerungen gezogen. Und dann kommt man zu irgendeinem Ergebnis. Und das Ergebnis ist aber möglicherweise im krassen Missverhältnis zu dem, was jetzt von oben aus der Gesellschaft heraus an abstrakten Ideen und Normen und so weiter besteht. Bedeutet, diese ganzen abstrakten Regeln und Normen werden gerne an der Stelle in Frage gestellt. Das hat eine riesige Innovationskraft. Das ist sehr maßgeblich, ein maßgeblicher Vorteil dabei, irgendwelche Probleme in diesen gesellschaftlichen Normen und Regeln zu finden oder auch, ja, wenn man gewisse Verfahrensweisen, sage ich jetzt mal, hat, bestimmte Regeln irgendwie, nach denen man irgendwo arbeitet, dann sind die ja auch irgendwie entstanden, aber die werden oft einfach weitergeführt und weitergeführt. Und Menschen jetzt gerade im Autismus-Spektrum, die gucken sich halt lieber nochmal alle Details an, die übernehmen jetzt nicht als erstes die Regeln, sondern die gucken sich die ganzen Details an, analysieren die, kommen zu einer Schlussfolgerung und sagen dir dann genau, wo das in Diskrepanz dazu steht, was du für Regeln irgendwie oben aufgestellt hast und die ganze Zeit durchziehst und sagen dir, ja, hier passt was nicht und da ist es eigentlich ineffizient und an der Stelle, da hast du einen kompletten logischen Bruch drin, weil da reicht nicht das und hier gibt es eine Lücke und eigentlich könnte man es ganz anders und besser machen und diese Regeln, wieso sind diese Regeln eigentlich so, die machen doch gar keinen Sinn. Das ist das Typische eigentlich, der typische Bereich und die typische Rolle, die Autisten halt oft ausfüllen. Es ist ein Riesenvorteil in gewissen Aspekten, aber du bekommst halt in solche Sachen oft eine große Unruhe rein. Ja, das sind Leute, die man sagt dann immer so, die Leute, die stellen immer was in Frage. Naja, sie hinterfragen Dinge, sie zeigen die Diskrepanzen auf, sie versuchen Verbesserungen herbeizuführen, sie versuchen auch unsinnige Regeln quasi halt in Frage zu stellen dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt. Oder wollen wissen, warum diese Regeln denn eigentlich so sind. Und auch da sind sie erstmal wieder beim Informationssammeln, dass man sagen kann, ach, diese Regeln und so weiter ist ja auch ein Teil quasi meines Rechercheprozesses, dass ich sage, okay, ich versuche nicht nur ein Themenfeld zu verstehen, sondern ich versuche auch zu verstehen, wie sind denn diese Regeln entstanden? Was soll mit diesen Regeln denn eigentlich bewirkt werden? Was ist die Idee dahinter? Ja, ich soll in meinem Job, in der Arbeit, keine Ahnung, das kann irgendwo im Fastfood-Bereich sein, wo du da Kunden bedienst und Sachen herrichtest. Da gibt es gewisse Verfahrensweisen, gewisse Regeln, wie Sachen funktionieren sollen. Und jetzt guckst du dir das an und sagst, okay, diese Regeln, nach denen wir das Ganze hier machen sollen, was machen die denn für einen Sinn? Warum sind die denn so, wie sie sind? Was ist der Sinn dahinter? Weil sie das erstmal alles auf dem Tisch haben wollen, um es zu analysieren. Um es dadurch sinnvoll strukturiert auch zu verstehen, also wirklich die Hintergründe davon zu verstehen, also was soll damit erreicht werden und kann ich es durch diese Sachen wirklich gut erreichen? Und sie schlussfolgern dann selber und sagen, okay, das, was du eigentlich mit diesen Regeln erreichen wolltest, das erreichst du ja gar nicht, das könnte man noch viel besser durch eine etwas angepasste Regel erreichen. Und dann machen sie wahrscheinlich diesen Vorschlag. Und das kann total sinnvoll sein, weil das die Effizienz erhöht. Das kann auch total sinnvoll sein, weil man dann wirklich das, was eigentlich abstrakt als Idee überhaupt mal im Ursprung dahinter stand, eher erreicht wird, wenn man die Regeln entsprechend anpasst. Aber die Regeln werden halt in Frage gestellt. Das heißt, hast du einfach 200 Beschäftigte irgendwo, in einem Betrieb und hast solche Leute dabei, die das in Frage stellen, dann führt das halt dazu, dass du ja ständig diese Regeln vielleicht neu durchdenken und verhandeln musst und so weiter. Oder auf der anderen Seite führt das vielleicht dazu, dass halt schlecht gemachte Regeln auch eher aufgezeigt werden. Und man muss ehrlicherweise sagen, viele Regeln sind sehr schlecht gemacht. Weil warum? Viel kommt das eben von neurotypischen, Neurix-M-Bereich. Und Neurix-M-Bereich denkt eher so von oben herab. Ja, da ist auch so dieser Aspekt, was will ich erreichen? Aber das ist eher so in der ja, Außenwirkung zur Gesellschaft hin, zur Konformität, wie Sachen dann so im größeren Stil zusammenpassen oder wo will ich denn da eigentlich hin? Da geht's dann zum Beispiel um das Thema Kundenzufriedenheit. Wie erreichen wir mehr Kundenzufriedenheit? Ja, indem wir den Kunden halt sagen, dass wir sie wertschätzen, indem wir da irgendwie ein Lachsmiley draufmalen und so weiter. Und dann ja, sollen die sich einfach wohlfühlen, das ist so eine Regel, die wir einfach haben und so weiter. Das dann aber runterzubrechen ins Detail, dass man sagt, an welchen Details zeigt sich das denn wie? Das muss dann im Nachgang passieren, dass man sagt, man versucht das dann weiter nach unten quasi irgendwie runterzubrechen und fortzuführen. Es werden aber erstmal ganz abstrakte allgemeine Regeln aufgestellt irgendwie. Keine Ahnung, Kundenwünschen ist immer zu entsprechen. Du musst immer freundlich zu Kunden sein und so weiter. Das sind sehr allgemeine Regeln, die aber halt viele Details überhaupt nicht berücksichtigen. Also, dass du sagen kannst, ja, wenn du einen Kunden hast, der aber einfach total mies gelaunt ist, sag ich jetzt mal, und auf deine Angestellten irgendwie in einer Weise zugeht, die nicht angemessen ist oder nicht konstruktiv ist, dann muss das ja auch irgendwie berücksichtigt werden. Dann bist du eben nicht zu allen Kunden pauschal immer freundlich, sondern es muss halt dann abgestuft sein. So kompliziert sind die Regeln aber meistens halt nicht im Detail aufgestellt. Oder sowas passiert das sehr zäh dann langsam im Nachgang. Und das kann sich an tausend Dingen irgendwie aufzeigen. Da gibt's dann Regeln dafür, dass die Kunden gut behandelt werden sollen. Gut. Und dann sind aber die Toiletten ständig irgendwie kaputt oder ja nicht geputzt und so weiter. Dann fühlen sich die Kunden natürlich nicht wohl. Es gibt aber andere Regeln, die halt heißen, naja, die Kosten für die Toiletten dürfen nicht so hoch sein und die werden halt bloß einmal am Tag geputzt oder sonst was. Das sind ganz andere Regeln, die stehen jetzt damit im Missverhältnis, aber das fällt erstmal nicht auf. Nein, du musst immer zu allen Kunden freundlich sein, ihren Wünschen entsprechen und die Toiletten werden nicht geputzt und Klopapier gibt's nicht so viel und so weiter. Und sagt dann, okay, das sind zwei Regeln, die stehen miteinander in Konflikt. Das merkst du aber erst, wenn du das quasi weiter nach unten brichst. In den Details dann unten. Und da sind sie dann manchmal halt für den Einzelnen nicht auflösbar, weil, ja, der Mitarbeiter soll sich ja an die Regeln halten. Und sagen kann, okay, ich habe hier eine paradoxe Situation. Derjenige, der von Anfang an versucht zu verstehen, was man dann erreichen will, um dann die ganzen Details anzuschauen, um dann zu schauen, wie man daraus was von unten nach oben konstruiert, der kommt vielleicht auf diese Missverhältnisse und macht viel abgestuftere und komplexere Regeln, hat eine viel differenziertere Wahrnehmung irgendwie da drin. Das ist aber für die meisten neurotypischen Neurix-M-Menschen halt zu kompliziert. Die brauchen einfache, klare Regeln und den Rest, den erledigen die gerne dann mit sowas, dass sie sagen, naja, das ist ja dann klar, das passt man dann irgendwie an. Und dieses, das ist ja klar, ich habe es ab und zu erwähnt, das hat mein Mathematikprofessor, höhere Mathematik, Analysis, Kurvendiskussion und so ein Kram. Der hat immer so schön gesagt, wenn Sie über irgendeinen Beweis oder über irgendwelchen Sachen jemanden sagen hören, irgendwie, das ist doch klar, dann ist das der Punkt, wo ganz offensichtlich gar nichts klar ist und es dem nur zu kompliziert war, der nicht so genau hingeschaut hat und wahrscheinlich irgendwie ein ganz fundamentaler Bruch in den Sachen drin ist oder ein Fehler drin ist und der einfach ja, da nicht so genau sich mit beschäftigen will. Also im Prinzip eigentlich auf ein Defekt kaschiert werden soll mit, das ist doch klar. Das ist ein Kaschierungsmechanismus. Die Idee dabei ist, dass man dann halt situativ dann halt irgendwie nach Menschenverstand entscheidet. Faktisch, was passiert ist, es wird jedes Mal irgendwie ein bisschen anders entschieden. Ja, das eine Mal, da kommt der Kunde her und sagt irgendwie, die Toiletten sind in Unordnung. Und wir sagen, ja, da ist das vielleicht ein wichtiger Kunde? Ja, soziale Hierarchie spielt da eine Rolle. Ja, da müssen sie natürlich dann, da muss halt dann mal schnell dazwischen irgendwie das in Ordnung gebracht werden und muss man sich entschuldigen und so, das ist doch klar. Der Schein muss vor allem gewahrt werden dann auch. Deswegen führt das aber nicht dazu, dass dann irgendwie regelmäßig irgendwie die Toiletten mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nein, das passiert nicht. Das geht nur darum, die Situation halt dann zu lösen. ein anderes Mal, wo jemand dann vielleicht sagt, naja, ich habe jetzt täglich dreimal die Toiletten irgendwie da in Ordnung gebracht irgendwie, weil wir wollen doch da den Kunden und nicht, dass da wieder Sekunden herkommen und sagen, ja, das geht nicht, Sie können ja nicht einfach eigenmächtig hier irgendwie Sachen. Oder es kommt jemand daher und sagt, er hätte da Wünsche, wie das alles sein soll. Wir sagen, ja, wir können nicht allen Wünschen entsprechen. Das wird dann in der Situation gelöst und wird aber jedes Mal irgendwie anders gelöst, führt im Prinzip dazu, dass es halt ständig Diskrepanzen, Unzufriedenheit, potenzielle Konflikte und so weiter geht, aber die werden also ein bisschen abgebügelt. Ja, also das, weiß nicht, ob das ein bisschen klar geworden ist. Also das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, dass man wirklich sagen kann, man kann das von top-down runterbrechen und sagen, ich lege recht allgemeine, abstrakte und einfache Regeln pauschal fest, wo die Sammlung der Regeln vielleicht auch miteinander im Konflikt stehen können oder die nicht wirklich alle Bereiche sinnvoll abdecken, also die nicht alle Details berücksichtigen und so weiter. Die sind recht pauschal und so grobe Ideen. Und ja, das führt halt dann dazu, dass es halt dann, wenn man es halt dann runterbricht auf die tieferen Ebenen, halt ständig in irgendwelche Diskrepanzen halt läuft, die nicht mehr aufzufangen sind, die auch frustrierend wirken. Und das ist ja die Frustration, die dann viele Leute auch wahrnehmen, dass man sagen kann, dieses System ist irgendwie in sich doch irgendwie nicht stimmig und man gerät damit in Konflikt. Und das passiert Neurotypischen auch, aber etwas weniger, weil sie halt eher an diese Sachen, naja, das macht man halt so oder das ist halt so oder so, und sich durch den Rest irgendwie so durchwursteln oder das halt dann über soziale Aspekte, so soziale Hierarchieaspekte halt dann lösen. Sagen, hey, ich muss mich wichtig machen, dann kriege ich schon, was ich will. Und der andere, der halt nicht wichtig genug ist oder sowas, der kriegt es halt nicht. Der muss halt einfach akzeptieren, dass es halt so ist. Wir hatten das so bei dem Thema, wo ich mal mit Alex in einem Talk in der ersten Staffel geredet hatte, das Thema so wirklich gesellschaftliche Normen. Naja, es ist halt Gott gegeben quasi, dass halt manche einfach weniger Rechte und weniger Möglichkeiten haben und die müssen sich halt dann einfach unterordnen und müssen halt dann akzeptieren, dass die Regeln halt gegen sie sind halt. Oder du musst halt in der Hierarchie so weit steigern und dich wichtig genug machen, dass die Regeln dann halt so gebogen werden, dass es halt für dich irgendwie passt. Das ist dieses Top-Down-Thinking. Und Bottom-Up-Thinking ist wirklich so dieses Moment, wir gehen da strukturiert ran, was wollen wir eigentlich erreichen, was sind unsere grundlegenden Prinzipien dabei, wie stehen die miteinander vielleicht im Konflikt, wie müssen wir diese Konflikte auflösen, was für detaillierte Unterscheidungen brauchen wir dabei. Analysieren das Ganze, kommen dann zu recht komplexen, aber gut funktionierenden Regelwerken, die wirklich alles Mögliche beachten, die dann aber vielleicht im krassen Missverhältnis zu dem stehen, was man so von oben her erreichen soll, nämlich wirklich so diese Hierarchie-Denken, dieses, ja, wir können da jetzt nicht auf alle Kunden so eingehen, sondern sollen sich auch alle Kunden wohlfühlen. Naja, im Prinzip schon, aber es gibt ja welche, die sind uns wichtiger als andere, aber das sagen wir natürlich nicht. Es wird dann wieder verschleiert und so weiter. Also dieses sehr komplexe soziale Mimen- und Ränkenspiel möchte ich es fast nennen, irgendwie was im sozialen Miteinander von Neurotypischen so abläuft, die halt nicht unbedingt ehrlich und klar und direkt halt miteinander interagieren, sondern das halt irgendwie alles so kaschieren, verschleiern und da viel zum Schein und so weiter machen, so diese mit diesem Wohlfühlsanschein halt irgendwie bauen. So, und dieses Bottom-up, das kollidiert halt dann entsprechend halt weiter oben einfach mit diesen Aspekten. Und das ist aber was, was dann halt kognitiv auf dieser hohen Ebene halt irgendwie diese Anpassung halt irgendwie bedarf. Und andersrum, dieses Top-down, das führt halt dann eher unten rum, so irgendwie Frust, aber dann halt auch zu dieser klaren Werteordnung, ah, ich bin ja halt, bin im Unterlegen, ich muss mich da anpassen. Das können Neurotypische wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit besser, die halt entweder sich in der Hierarchie so weit oben nach oben bewegen oder halt akzeptieren, dass sie in der Hierarchie nicht weit genug oben stehen und das halt eben nicht, tja, in Anspruch nehmen dürfen dann. Das ist aber nur ein Aspekt quasi von diesem Top-Down-Bottom-Up-Thinking, sondern ganz anderer, und das ist das, was der Professor Sohl auch so schön in seinem Buch irgendwie nochmal erklärt und finde ich, was schon ein bisschen innovativ ist, wenn man so Gefühle anschaut, dann sagt man oft irgendwie, ja, Menschen im Autismusbereich, also wir hatten das Thema Alexithymie, also Gefühlsblindheit. Ich habe das in der Staffel 1, in der Episode All Emotions Are Valid betrachtet. Den unterstellt man immer, sie wüssten ja nicht so genau, was sie so fühlen. Und das ist, Professor Sohl sagt es so schön, das ist vielleicht halt einfach nicht richtig, sondern auch da ist es so, dass neurotypische Neuro-XM-Menschen halt eher so top-down fühlen oder mit ihren Gefühlen umgehen oder sie benennen. Und irgendwie so eine grobe Wahrnehmung haben, die vielleicht auch von gewissen abstrakten Dingen geleitet ist, so von wegen, wie ist meine Gesamtsituation denn gerade? Da muss ich doch eigentlich glücklich sein gerade. Ich bin hier gerade im Urlaub, der war auch teuer und das ist einer der, also das Urlaubsziel und der Club hier irgendwie, die sind auch hoch bewertet und alle haben gesagt, das ist ganz toll da. Dann muss es mir ja gut gehen an der Stelle. Also bin ich gerade glücklich. Kann es so auch nach außen transportieren, macht dann so tolle Instagram-Bilder davon, irgendwie von dem Traumstrand und sonst was. Und sagt dann wirklich, ich bin glücklich. Und dann wird dieses Ich bin glücklich quasi nach unten durchgereicht und drüber gelegt über alle Einzelaspekte und alle Einzelempfindungen und so weiter. Dass man einfach sagt, nee, das ist jetzt so insgesamt, ich bin glücklich. Feststellung. Oder ich bin enttäuscht. Oder ich bin wütend, weil der Flug nicht geklappt hat oder sonst was. Und so ist ja oft auch die Erklärung, die man von außen bekommt. Also dieses, ja, jemand guckt es von außen so an, macht so eine grobe Beurteilung, interpretiert quasi, wie man in der Situation ist und erklärt einem dann, aha, du bist wohl wütend. Oder du bist wohl frustriert. Und dann packt man das, diesen Begriff, dieses abstrakte Konstrukt, also es sind gesellschaftliche Konstrukte, diese Gefühlsbegriffe. Das ist nichts Originäres. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Führe es jetzt nicht zu weit weiter aus. Und die werden dann auf alle Sachen weiter unten einfach draufgepackt. Dadurch, dass man jetzt vielleicht entkoppelt ist von so gewissen Details, vom sensorischen Input und so weiter, ist da quasi auch, ich sag mal, weniger Signal da, was man vielleicht dann übersteuern muss aus der kognitiven Ebene. Oder leichter auch übersteuern kann oder dem halt einfach entsprechende Werte zuschreibt. Bei neurodivergenten Neuro-XA-Menschen ist das jetzt aber vielleicht genau andersrum. Und wenn man da diesen Bottom-up-Ansatz anschaut, dann ist es vielleicht so, naja, da werden diese ganzen verschiedenen Eindrücke und Details und so weiter erstmal wahrgenommen. Und jetzt soll man die aber benennen, weil man soll ja im sozialen Interaktionsbereich da auch irgendwie, ja, irgendwie sagen, wie geht's dir denn gerade? Na, wie geht's so? Ist ja die typische Floskel. Was wollen die Leute hören? Ja, gut. So eine pauschalisierte Antwort wollen die hören. Aber die Wahrnehmung, die eigene, ist vielleicht sehr viel differenzierter. Und das ist halt eben halt, wenn man Gefühle jetzt durch Farben ausdrückt, also er hat das so schön in einem Schauspiel gemacht, der Professor Sohl, dann ist es halt eben nicht eine Farbe, die da drauf gelegt wird. Es gibt ja auch so dieses Emotionsfarbrad, was ihr vielleicht so kennt, irgendwie, wo die verschiedenen Emotionen so erstmal grob und dann detailliert quasi auf so einem Rundumfarbrad angeordnet sind. Und das ist ein interessantes Modell von Gefühlen, also sicherlich auch auf einer gewissen Ebene hilfreich. Und die wollen jetzt aber quasi eine Farbe benannt haben, eine grundlegende Farbe. Was ist dein Gesamtzustand? Was aber Neurix-A-Menschen oft wahrnehmen, ist halt ein sehr komplexes Zusammenspiel davon. Ja, ich fühle mich ein bisschen unglücklich und ein bisschen traurig auch, aber eigentlich freue ich mich auch, dass jetzt das und das kommt. Vermisse aber gleichzeitig diese und jene Dinge und eigentlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht passiert ist. Gleichzeitig fühle ich mich so ein bisschen überfordert von den Sachen und da sind auch ein paar Sachen, die mich echt ja ein bisschen ängstigen auch und diese ganzen Sachen sind aber gleichzeitig da. Und noch nicht mal das beschreibt das ausführlich, sondern jeder von diesen Aspekten ist ja wiederum konstruiert aus noch kleineren, tiefergehenden Aspekten, wie man so im Detail Dinge wahrnimmt und fühlt. Ja, im Bauchbereich, da fühle ich mich nicht so ganz so gut, da stimmt irgendwas nicht. Und mit dem Kopf, da, ja, das ist so ein bisschen, fühlt sich auch nicht so gut an, so leichte Kopfschmerzen. Aber an sich sonst bin ich eigentlich entspannt und ausgeruht und satt bin ich eigentlich auch. Und finde es gerade sehr schön, dass die Sonne scheint irgendwie und freue mich auf, dass wir jetzt dann irgendwie in Urlaub fahren und bin aber gleichzeitig ein bisschen beunruhigt, weil ich jetzt so viele Sachen habe liegen lassen irgendwie vor meinem Urlaub, die muss ich dann nach der Arbeit wieder alle aufarbeiten und so. So, und das kommt ja aus ganz vielen Einzelaspekten, an ganz vielen Detailgedanken eigentlich. Ja, die dann erst wirklich in so Begriffe und Symboliken und so weiter umgedeutet werden, die dann wiederum zu Gefühlen irgendwie interpretiert werden. Und von denen gibt es aber jetzt halt einen ganzen Haufen, die in sich halt sehr komplex strukturiert sind. Also das ist die komplexe Struktur, mit der sich Neurodivergente halt normalerweise in ihrem Innenleben auseinandersetzen. Und das sollen sie jetzt aber pauschal in ein, ja, wie geht's, münzen und sagen, ja, mir geht's, ja, was sollen sie denn sagen? Sollen sie jetzt dann ein pauschales Ding daraus picken einfach und sagen, ja, aber das ist alles da, das hat alles relevant. Also nur dadurch, dass ich jetzt irgendwie eins, was ein bisschen mehr da ist, irgendwie in Vordergrund stelle. Ja, man könnte natürlich, um das soziale Miteinander einfacher zu gestalten, halt irgendwas Bestimmtes halt dann sagen. Da wird halt irgendwas rausgegriffen und das wird geäußert und ja, und dann heißt es aber doch, ja, aber du hast doch gesagt, du bist ganz glücklich, weil du dich auf den Urlaub freust. Was ist denn jetzt irgendwie mit dir? Also irgendwie fällst du dich komisch und irgendwie, ja, mein Bauch krummelt dir. Wieso sagst du das nicht irgendwie? Dann geht's dir also nicht gut. Und ja, na doch, im Großen und Ganzen geht's mir schon gut, aber halt auch nicht perfekt und so, sondern ja, die typische Antwort darauf ist, ja, du bist immer so kompliziert, du weißt ja auch nicht, was du willst irgendwie. Naja, das ist halt diese Komplexität, mit der sind Neurodivergente halt die ganze Zeit konfrontiert, mit der sind sie im Kontakt, sie sind mit sich da eigentlich sehr gut und sehr stark im Kontakt, kämen damit auch irgendwie klar, aber sie können es halt nicht in diese gesellschaftlich neurotypisch geforderten, einfachen, pauschalisierten Begriffe halt irgendwie verbiegen, ohne dass es irgendwo dann wieder Diskrepanzen halt dann gibt. Das funktioniert halt nicht. Deswegen ist halt so diese Frage, ja, wie geht's? Also so als Grußformel, gerade für Neurodivergente halt besonders problematisch und besonders unsinnig auch, weil sie sollen ja nicht detaillierter darauf antworten. Das ist überhaupt nicht verlangt, es wird aber danach gefragt. Aber hieran wird irgendwie deutlich, wieso das vielleicht für Neurotypische halt etwas besser funktioniert, so eine Frage. Ja, wie geht's? Ja, ja, gut. Und dir so, ja, ja, auch gut. Ah, okay. Sondern das ist halt dieses pauschale, ja, ja, gut, wird halt so als Generalgefühl quasi einfach von oben drüber gelegt und diese ganzen kleinen Details oder so weiter. Naja, die sind da ja schon irgendwie mitgemeint, die spielen da, die sind da vielleicht schon irgendwie, aber die nimmt man normalerweise gar nicht so genau wahr. Und die spielen keine so große Rolle. Davon sind wir dann irgendwie entkoppelt und so. Oder da haben wir gar keine so eine detaillierte Vorstellung im Moment dazu. Das ist nicht so greifbar. Weil eine stärkere Entkopplung da ist. So. Und wo entsteht jetzt ein weiteres Problem dadurch? Wenn ich jetzt immer gezwungen bin, quasi immer in solchen pauschalen Begriffen agieren zu sollen, in pauschalen Regeln agieren zu müssen, wenn ich immer das so stark, ja, abstrakt darstellen soll und ganz viele von diesen Details irgendwie komplett ignorieren soll. Das ist ja die Anforderung, die eigentlich dann die Gesellschaft an mich stellt. Ignoriere deine vielen Details, die du aber wahrnimmst. Dann hast du ja zwangsläufig ein Problem. Neurotypische, wie gesagt, meine Mutmaßung ist, sie sind viel stärker entkoppelt von diesen ganzen Detailwahrnehmungen. Die müssen sich nicht damit so sehr rumplagen, die müssen eher Energie aufwenden, um diese ganzen Details dann irgendwie jeweils wahrzunehmen, um die irgendwie hervorzuholen und so weiter. Das ist für die mühsam, das machen sie selten, das spielt für sie keine so große Rolle. Ja, auch hier, wir pauschalisieren, das sind Tendenzen, die ich jetzt hier so nenne. Das ist nichts, was bei allen dann immer so komplett ist und auch Neurotypische nehmen natürlich gewisse Details wahr, aber halt viel, ja, gedämpfter, viel weniger, viel. Ja, das ist diese Farben, die sind eher so ein bisschen verblasst und grau, so im Detail, die da unten stattfinden. Aber da gibt es halt so eine Grundtendenz quasi. Und Neurodivergente machen es halt im Detail. Die nehmen wirklich diese ganzen Details wahr. Und was machst du jetzt dann, wenn du das aber halt so eigentlich nicht sagen sollst, oder du es nach oben hin immer abstrahieren sollst, obwohl du diese ganzen Sachen wahrnimmst? Da tust du dir viel schwerer als Neurotypische. Neurotypische nehmen diese ganzen Details nicht so wahr. Die nehmen vielleicht halt auch nur den von diesen vielen schwachen Impulsen halt so den stärksten, der halt noch so da ist, nehmen die halt dann so wahr. Man könnte auch sagen, die sehen es halt mehr. Also Professor Sohl hat es dann mit so Murmeln erklärt, die so also Glasmurmeln, mit denen man früher vielleicht gespielt hat, die so verschiedene Farben in sich hatten und so. Dass er auch gesagt hat, ab wann ist so eine Murmel eigentlich grün? Ja, da sind auch verschiedene Farben drin, aber irgendwann pauschalisieren wir halt und sagen, die Murmel ist grün. Und sagen, naja, da sind ganz viele Farben drin. Die ist bunt, aber ja, eine Tendenz ist die da eher grün und die da eher blau und so weiter. Und ja, der Neurotypische nimmt halt das eher so, nicht so stark gesättigt war, nicht so viele verschiedene Farben, sondern nimmt halt dann so eine Grundtendenz so wahr und sagt, ja, das ist schon irgendwie nicht ganz einheitlich, der Farbton, aber ja, im Endeffekt sind die grün und die da sind blau und das ist rot. Der Neurodivergente nimmt wirklich sehr kräftig diese ganzen vielen einzelnen Farben halt getrennt voneinander wahr, kann es eigentlich auch gut unterscheiden, soll jetzt aber pauschalisieren nach oben. Und lernt jetzt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, auf den ich auch hinaus will hier. Der Neurodivergente lernt jetzt, diese ganzen Details, die er ständig eigentlich wahrnimmt und kennt und in sich vielleicht auch verstehen könnte, aber halt schwer pauschal benennen kann oder vereinheitlichen kann, die soll er jetzt quasi unterdrücken, die soll er ignorieren, die soll er nicht wahrnehmen, die soll er ja missachten sozusagen. Ja, dir geht's gerade irgendwie an manchen Stellen nicht gut, aber es ist ja schön, du fährst gleich in Urlaub und eigentlich ist doch alles super, also geht's dir gut und diese anderen Details, ja, das ist irgendwie eine Fehlwahrnehmung in dir. Da stimmt irgendwas nicht zusammen, ignorier das. Und das ist der entscheidende Punkt, wo wir anfangen dann, ganz viele Sachen in uns zu ignorieren, können es aber nicht ganz, weil sie halt einfach viel stärker und fester verkoppelt sind und wir da eigentlich im Kontakt mit sind, aber versuchen diese wegzudrücken. So, das sind falsche Sachen, die stimmen ja nicht, die gehören da nicht hin, das soll so nicht sein. Das ist immer ist da irgendwas irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, es fühlt sich nicht ganz richtig an, aber irgendwie nein, aber im Prinzip sind wir doch glücklich. Wir müssen doch eigentlich glücklich sein und der Rest, der soll da nicht irgendwie sein. Das ist ein ganz starker Prozess. Es fängt quasi versucht man quasi diesen Top-Down-Ansatz irgendwie krampfhaft auf was auszuführen, was aber halt fast nicht funktioniert. Und das führt dann eigentlich zwangsläufig dazu, dass man damit halt irgendwie ein blödes Konstrukt aufbaut. Da kann es verschiedene Aspekte geben, wie sich das dann äußern kann. Aber ich mutmaße tatsächlich, dass ein Großteil dieser ganzen Gefühlswahrnehmungsprobleme daher kommen können, dass man ständig gezwungen wird, durch sein Umfeld diese vielen Details und Nuancen, diese Strukturen im Unteren irgendwie zu übergehen, zu ignorieren. Vergessen Sie das alles. Ignorieren Sie das alles. Sagen Sie mir nur, wie es Ihnen geht. Und Sie sagen, ja, aber das ist alles. Nein, das will ich alles gar nicht wissen. Sagen Sie nur, wie es Ihnen geht. Ja, dann geht's mir wahrscheinlich okay. Ja, was soll das heißen, okay? Was ist das? Geht's Ihnen jetzt gut oder schlecht? Ja, sowohl als auch. Ja, entscheiden Sie sich mal so oder so. Ja, dann geht's mir wahrscheinlich gut, schätze ich mal. Na, sehen Sie, Ihnen geht's gut. Dann ist doch alles klar. Und was Ähnliches passiert jetzt mitunter in Therapien. Therapien versuchen ja eigentlich quasi diese Gefühlswelt zu ergründen. Ja, das muss man uns vorstellen. Wenn neurotypische NeuroXM-Menschen in der Therapie sitzen, dann haben die eben nicht diesen Zugang so sehr zu ihren tiefer liegenden Schichten, zu den emotionalen Bereichen, zu den körperlichen Bereichen und so weiter. Die müssen sich den erarbeiten. Den muss man irgendwie wieder nachspüren und sagen, ja, wie fühlen sich denn da? Ist da vielleicht so ein Aspekt? Ist da vielleicht so ein Aspekt und so weiter? Wie fühlen sich? Die gehen aber erstmal trotzdem von einem sehr pauschalen Bereich aus. Die kommen von sehr weit oben, von einer schlechten Wahrnehmung hier. Und dann wird da langsam quasi so ein bisschen nach unten gearbeitet. Und der Neurodivergente, der jetzt in Therapie sitzt, der kriegt gesagt, ja, wie fühlen Sie sich? Und die sagen, ja, das kann ich jetzt gar nicht benennen. Naja, Sie könnten schon benennen, Sie müssten halt irgendwie 3 Stunden drüber reden und das detailliert vielleicht aufmalen. Dann kommt man langsam zu dem Punkt und sagt, ja, so ungefähr langsam trifft es so. Das ist aber nicht das, was der Therapeut hören will, also die meisten Therapeuten nicht. Das ist denen zu kompliziert, damit können die nichts anfangen, gerade wenn sie selber neurotypisch sind. Die wollen dieses Pauschalisierte haben, was man ihnen aber schlecht liefern kann. Ja, und was passiert dann irgendwann? Ja, man passt sich halt da an. Man versucht, diese ganzen Details halt irgendwie, um da irgendwie voranzukommen, halt zu ignorieren und sagt, na, irgendwas ist mit mir da, aber ich funktioniere nicht immer richtig. Was will der jetzt von mir hören, so nach dem Motto? Ja, das ist ja immer diese Sache. Was will die Gesellschaft? Was wollen die von mir hören? Was wollen die von mir? Was muss ich denn liefern? Und dann fängt man halt an zu sagen, ja, mir geht's gut. Oder zu sagen, ah, mir geht's total schlecht. Dann, ja, wieso geht's dir denn schlecht? Und so weiter von den ganzen Sachen. Und sagt, ja, eigentlich geht's mir nicht an allen Sachen schlecht. Und sagt, ja, wieso sagst du das denn dann? Sagen, ja, weil, was soll ich denn sagen? Also, die kompakte Zusammenfassung ist, und das ist meine These an der Stelle, neurodivergente, Neurex-A-Menschen, insbesondere auch Autismusbereich, sind sehr viel stärker und besser eigentlich mit ihren emotionalen Bereichen, mit ihren sensorischen Inputs, mit ihren körperlichen Aspekten und so weiter in Kontakt. Die sind für sie sehr wichtig, sehr entscheidend. Sie sind mit diesen ganzen sensorischen Inputs und so weiter ständig in Kontakt und konfrontiert, können die eigentlich auch gut nutzen, müssen die aber auch verarbeiten. Das ist eine hohe Anforderung an die ständig. Und sind es aber gezwungen, diese Sachen zu übergehen oder zu ignorieren oder wegzudrücken oder zu invalidieren oder zu ignorieren, zu missachten, als falsch wahrzunehmen, als Störrauschen irgendwie wegzudrücken, weil eine neurotypische Gesellschaft, NeurxM, die Masse, die Mehrheit, top-down denkt und sagt, nö, geht's mal ganz pauschal von oben gesehen, wie ist denn das? Die Details interessieren uns mal nicht. Und das ist halt eine Anforderung, die ist verheerend aus meiner Sicht, weil eigentlich ein gutes Selbstgefühl, was man hat, damit invalidiert wird oder als verkehrt oder fehlerhaft einem das Leben lang über beigebracht wird. Das ist so falsch. Und dann versucht man das so gut, wie es geht, irgendwie zu übernehmen. Und das führt halt dann dazu, dass man halt diesen Kontakt dazu ja entweder komplett verliert, ihn nicht richtig deuten kann, ihn nicht richtig wertschätzt, nicht sinnvoll damit umzugehen lernt und das halt als fehlerhaft und falsch und problematisch nur irgendwie ja ignoriert und dadurch aber kein gutes Modell, keinen guten Mechanismus in einem aufbauen kann. Also man ist gezwungen, da was sträflich zu missachten und ja brachliegen zu lassen oder sogar irgendwie zurückzudrängen und so weiter, was eigentlich super Anlagen wären. Gleichzeitig muss man ja dazu sagen, eine Gesellschaft, die einfach dieses Pauschale und diese abstrakte Funktionalität von einem verlangt, ja, die bringt das halt alles schon irgendwie mit. Das heißt, da gibt's wenig Möglichkeiten, auch vielleicht diese Komplexität ständig mit einzubringen oder damit irgendwie umzugehen. Das ist insofern halt eine Optimierung auf gesellschaftlicher Ebene, die einen da sehr hart trifft, die davon ausgeht zu sagen, ne, du bist halt einfach, du bist ein Zahnrad im Gesamtkunstwerk und dieses Zahnrad sollte dir nicht zu viele komplexe Eigenschaften mitbringen. Das soll ein paar Grundprinzipien mitbringen. Du hast einen bestimmten Charakter, einen bestimmten Typ, du hast ein bestimmtes Gefühl gerade und wir orientieren uns an pauschalen Regeln, die alle einzuhalten haben. Alle Zahnräder müssen auf eine bestimmte Weise funktionieren hier. Und kannst vielleicht noch entscheiden, willst du dieses oder jenes Zahnrad sein, aber also bitte nichts irgendwie Kompliziertes dazwischen oder keine irgendwie neuen Formen und Sachen oder sonst was. Und ein Stück weit kann man das auffangen, ein Stück weit kann man das kompensieren, ein Stück weit kann man das insbesondere vielleicht auch durch Hochbegabung natürlich an allen Stellen irgendwie so adaptieren, emulieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, da wird halt dann viel emuliert, aus der Not heraus. Nicht, weil die originäre Wahrnehmung eigentlich fehlt, nicht, weil einfach dieses Grundgespür für sich selber fehlt, sondern weil es einem abtrainiert worden ist. Man muss es sich selber quasi abtrainieren, um irgendwie funktionieren zu können. Und das ist ja recht verheerend. Man könnte es auch als verstümmelnd ansehen, was einem da auferlegt wird. Das heißt nicht, dass man da nicht wieder zurückfinden kann, dass man nicht irgendwann diese Erkenntnis hat und sagt, naja, eigentlich habe ich an manchen Stellen ja vielleicht sogar eine ganz gute Wahrnehmung zu Sachen oder eigentlich, und ich muss das nicht alles immer werten oder ja, auch irgendwelche Gefühle, die ich habe, die dürfen da trotzdem sein, deswegen all emotions are valid, also auch die Komplexität der vielen Gefühle gleichzeitig sozusagen sind in Ordnung. Aber leider muss ich es halt für die Neurotypischen, die mit komplexen Sachen nicht umgehen können, oder auch die Gesellschaft leider, die ein System geschaffen hat, in der solche komplexen Sachen ja, keine Struktur finden, in der sie sein dürfen. Dafür muss ich es halt ein Stück weit leider pauschalisieren und dann, ja, muss ich es halt, und dann sind wir halt bei dem Thema maskieren. Ich muss es ein Stück weit abstrahieren, muss quasi so ein künstliches Konstrukt schaffen und muss sagen, ja, meine ganze bunte, emotionale, komplexe Vielfalt, mein komplexes Verständnis für ein Thema, für eine Problemstellung, wo wir eigentlich hinwollen und so weiter, das muss ich ein Stück weit über Bord werfen, muss es aushalten, dass ich dann sage, ganz einfach, es ist so und so. Wohlwissend, dass das eigentlich eine Lüge ist. Und das erklärt, finde ich, sehr viele Sachen sehr schön. Das erklärt auch so Sachen wie Imposter-Syndrom irgendwie sehr schön, wo man sagen kann, ja, die anderen nehmen es gar nicht so komplex wahr. Du schon. Und du versuchst jetzt dieser Komplexität irgendwie gerecht zu werden, weißt, dass du daran ständig scheiterst. Gerade weil das System um dich herum gar nicht in der Lage ist, diese Komplexität irgendwie sinnvoll zu verarbeiten oder dir die Möglichkeiten gibt, das irgendwie sinnvoll einzubringen, deine Wahrnehmung, sondern deine Aufgabe besteht darin, eine Lüge zu konstruieren, wie Sachen sind. Du weißt vielleicht ganz genau, dass dieses Projekt an folgenden Themen und Sachen irgendwie krankt oder scheitern wird oder eigentlich falsch ausgerichtet ist für das, was man hin will. Aber ist es halt, man sagt auch so schön, politisch gewünscht oder strategisch gewünscht oder von oben so vorgegeben und dann, ja, musst du es halt ausführen, musst halt sagen, nee, wir sind da auf einem guten Weg, wohl wissend, dass es irgendwie so nichts werden kann. Aber wenn du das jetzt versuchst, denen zu erklären oder sowas, dann bist du ja die Ursache dafür, dass das Projekt ja dann scheitert, weil du es ja gar nicht wolltest, dass es geht. Also musst du das ein Stück weit einfach vorantreiben, weiterbringen. Dann können sich diese Details von selber irgendwie entfalten, werden den anderen langsam dann klar und bewusst und dann, ja, erkennen die aus sich heraus irgendwann dann vielleicht auch halt diese verschiedenen Aspekte und alles andere wäre aber was, wo du sagen kannst, du nimmst doch schon viel zu sehr vorweg quasi, das kann doch eh keiner überblicken eigentlich. Das muss man doch einfach ausprobieren und sagt, ja gut, manche müssen es halt alles ausprobieren. Und das aber zu kompensieren und zu sagen, also eigentlich ist die Sache klar, aber bitte, gut, wir probieren es einfach aus. Das ist eine gewisse Ruhe und da kommen wir auch in den Bereich Loslassen hinein. Man muss sich von gewissen Sachen, also man hat ja eigentlich gerade als Neurodivergenter immer das Bedürfnis, die Sachen wirklich so detailliert und so strukturiert und so lösungsorientiert und halt aus der Analyse der Details heraus so gut wie möglich zu machen. Und davon muss man sich ein Stück weit lösen und muss sagen, ich weiß, wo die ganzen Probleme liegen. Ja, es gibt vielleicht eine kleine Chance, dass sie sich nicht auswirken. Ich muss jetzt aber mal so tun, als ob ich das nicht so genau durchblicke, muss relativ stoisch diese ganzen Sachen einfach weiterlaufen lassen, auch wenn es nur eine geringe Chance hat. Vielleicht klappt's ja. Alle anderen sind damit ja auch glücklich und glücklicher. Und wenn es dann nicht klappt, dann ja, dann war es halt einfach die Umstände, dann können wir auch nichts machen. So ist ein bisschen dieses Ding, so dieses Loslassen. Aber ich warne davor, das deutlich so zu kommunizieren. Weil wenn du das nämlich kommunizierst, dann wird dir unterstellt, dass es dir doch irgendwie scheißegal wäre. Was es nicht ist. Das ist ja das genaue Gegenteil eigentlich der Fall. Dir ist es eigentlich super wichtig und du musst hart Energie aufwenden quasi, dass du damit irgendwie trotz aller Widrigkeiten die einfach ignorierst und so tust, als ob man das einfach mal so weiterlaufen lässt. Und gleichzeitig darfst du es aber nicht sagen, obwohl du eigentlich weißt, dass neurotypische, NeuroXM-Menschen ja von sich aus ihren Fähigkeiten heraus, wie sie halt strukturiert sind, es aber eigentlich genauso machen. Denen ist es nur nicht scheißegal, sondern die nehmen es halt einfach gar nicht wahr. Die müssen es ignorieren. Oder bei denen passiert es automatisch. Du musst es aktiv ignorieren. Und das ist der entscheidende Unterschied. Dieses, es wird automatisch ignoriert, ist weniger energieaufwendig und intuitiver als dieses, du musst es aktiv bei dir im Kopf ignorieren. Und diese Diskrepanz zwischen der detaillierten Wahrnehmung und dem pauschalisierten Herangehen irgendwie halt überbrücken. Das ist eben genau das, was einen auch dazu bringen kann, dass es halt ja sehr anstrengend wird auf Dauer. Das sind Sachen, die Menschen vielleicht halt dann auch in Burnout bringen, weil sie das Gefühl haben, sie werden dem Ganzen ja nie gerecht, egal was sie tun. Und naja, du tust dein Möglichstes und stell dir einfach vor, die anderen wollen das so. Die wollen diese abstrakte Vorgehen. Die wollen auch potenzielle Probleme lieber eine ganze Weile ignorieren, bis es halt an einem Punkt ist, wo man sie gar nicht mehr in Abrede stellen kann. In dem Moment wollen sie sich damit auseinandersetzen. Die wollen sich nicht vorher damit auseinandersetzen. Diese Proaktive, das überfordert die. Und deine detaillierten Gefühle, die überfordern die auch. Was ist das beste Handlungsmodell, mit dem du irgendwie das denen leicht begreiflich machen kannst? Für eine Therapie natürlich fatal. Die Therapie eigentlich für den Arsch, wenn es so läuft. Das heißt, wenn man da keinen besseren Weg findet auf Dauer, kannst du dir eigentlich auch sparen. Das ist ja eher ein Hinweis darauf, dass der Therapeut halt nicht passend ist. Aber für andere Bereiche kann es sehr entlastend sein. Und dann kommt halt das hinzu, was man halt soziale Kompetenz nennt. Und jetzt Achtung, soziale Kompetenz ist so definiert, dass man da das für sich persönlich herausholt, aus einer Situation im sozialen Miteinander, was für einen selber von Vorteil ist. Das ist soziale Kompetenz. Das heißt, du kannst ein Arsch sein und trotzdem sozial kompetent. Ist ein bisschen vereinfacht an der Stelle, aber soziale Kompetenz heißt nicht, dass du gut fürsorglich in deinem sozialen Miteinander bist, sondern das heißt nur, dass du gut für dich funktionierst im sozialen Kontext. Ja, das heißt, Lügen und Betrügen ist Teil sozialer Kompetenz. Was sich völlig widersinnig anfühlt. Also gerade für jeden Neurodivergenten fühlt sich das völlig widersinnig an, weil der eigentlich in einem sozialen Miteinander ein immanentes Eigeninteresse hat quasi, dass es allen anderen auch gut geht. Nein, aber das musst du ein Stück weit ignorieren und musst sagen, naja, wie komme ich denn selber am besten da so durch? Wohlwissend, die Neurotypischen machen das ganz intuitiv nämlich schon so. Das ist so dieser Bruch, aber das ist natürlich nichts Intuitives. Man arbeitet im Prinzip ständig gegen die eigene Natur an der Stelle. Und ja, es würde ein anderes Modell geben, wie man besser miteinander klarkäme. Ich erwähne das immer wieder an vielen Stellen und werde es vielleicht auch nochmal genauer eigenständig in der Episode herausstellen. Aber wir haben auf die nicht die Wahl. Wir können es uns ja nicht aussuchen, also musst du dich in der Situation so bewegen und musst halt Dinge auf eine Weise erklären, wie sie halt für andere greifbar sind. Ja, diese Übersetzung quasi für andere, das ist leider das, was du leisten musst, was viel Energie kostet, was eine Anforderung ist, die zusätzlich da ist und die Neurotypische oft nicht so einfach haben. So, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich glaube, das war mal ja Themen, die immer wieder vorkommen an vielen Stellen, aber mal von einer etwas anderen Perspektive nochmal erklärt. Ich denke, es ist sehr wichtig, es erklärt sich sehr vieles dadurch. Und ich würde daran anknüpfen. Aber für heute soll diese etwas länger geratene Episode hiermit auch wieder mal irgendwann enden. Und ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und ich freue mich auch, dass ihr das nächste Mal wieder reinhört. Ich freue mich auch für jedes Abo und so weiter, dass ihr die Folgen natürlich nicht verpasst. Und gerne schreibt mir eure Kommentare oder Fragen in die Kommentarzeile oder als E-Mail. Ich versuche auch alles einigermaßen zeitnah zu beantworten, soweit möglich. Wir hören uns, wir sehen uns bei der nächsten Episode.